Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute könnt ihr euch den zweiten Teil von meinem Interview mit Immocation anhören. Und zwar nicht ich habe Immocation interviewt, sondern Immocation hat mich interviewt. Springen wir direkt rein in den zweiten Teil, in dem es jetzt um Zinsen gehen wird. Was beeinflusst die Zinsen? Ist ja gerade für Immobilieninvestoren besonders wichtig, da hier häufig mit Fremdkapital, also mit Krediten von der Bank gearbeitet wird. Wir haben uns den Zusammenhang zwischen Zinsen, Inflation und der EZB angeschaut und was passiert, wenn wir in ein Negativzinsumfeld kommen, also wenn die Zinsen auf einmal negativ werden. Von daher, hoffentlich gefällt euch der zweite Teil. Viel Spaß!
Dann würde ich sagen, holst du langsam mal die Glaskugel raus und Okay. Wir schauen jetzt mal erstmal den volkswirtschaftlichen Zusammenhang vielleicht auch für Immobilieninvestoren. Die Zinslandschaft, also ja. wir blenden das dann nachher ein. Ja, das ist das Chart, Zinskurve im Euroraum und
in den USA.
Das ist ja schon relativ krass. Also USA ist jetzt mal hochgegangen, geht jetzt wieder runter. Euro liegt eigentlich im Euroraum, liegt am Boden flat die ganze Zeit. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Wenn ich als Immobilieninvestor mir ein Darlehen nehme, wo kommt das Geld eigentlich her dafür?
In der Regel von der Bank. Ja. Die Bank nimmt es von den Spareinlagen und über das Giralgeld und da kommt das Geld her. Oder sie finanziert sich halt über die EZB, ja.
Genau, und da kommt der Leitzins quasi ins Spiel, also worauf ich hinaus will, welchen...
Ach so, der Link zwischen einem Immobilieninvestor und dem Leitzins, was mich das interessiert, ja.
Genau.
Ja gut, das ist halt, ja, die Banken hängen ja so zusammen quasi über die EZB, dort wird das Geld eingelagert, da kriegen sie einen Zins oder sie leihen sich's halt und dann müssen sie einen Zins bezahlen, deswegen ist dieser Zins, die Kurve, die du gezeigt hast, halt signifikant für alle Zinssätze in irgendeiner Weise, sowohl für Sparer, deswegen kriegen Sparer nichts mehr und für Immobilienzinsen, deswegen könnt ihr so günstig Darlehen aufnehmen.
Ja. Okay, und was beeinflusst den Leitzins?
Erstens mal, der wird festgelegt, also der wird quasi festgeschrieben von der EZB oder vom Gremium. Und
also da sitzt ein Trupp Menschen und entscheidet,
genau,
das ist der Leitzins.
Entscheidet, ja. Genau, die legen den Leitzins fest in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage. Also die EZB hat ja verschiedene Funktionen, also die muss, die Geldstabilität behalten, also dass die Inflation nicht über 2% steigt. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren kein Problem gewesen. Und gucken, dass die Wirtschaft irgendwie läuft. Also
ja. Warum will man das? Warum will man Geldstabilität behalten? Weil Inflation nicht gut tut.
Ja, ich denke, wir Deutsche sind ein bisschen traumatisiert, was das Thema Inflation angeht. Wir hatten ja Hyperinflation hier schon erlebt. Aber genau, also du willst, dass das Geldniveau halt irgendwie stabil bleibt. Also ein bisschen Inflation ist immer gut, weil ich meine, die Staaten sind ja auch verschuldet und durch die Inflation fallen ja auch dann der Wert, also der Schulden. Aber zu viel Inflation sorgt halt für Panik, ja.
Okay. So, und das heißt, ein Leitzins ist ein Instrument der Zentralbank, um Geldstabilität sicherzustellen. Mhm. Und als Immobilieninvestor und als Sparer hänge ich quasi eigentlich am Tropf von diesem Leitzins irgendwie, oder? Der
genau.
Zusammenhang ist sehr direkt. Mhm. Jetzt sieht man hier auch in dem Chart 2005 ging es langsam hoch, 6, 7 und dann...
7 kam der Crash.
Oder genau. 8. Was ist da grob passiert? Weil da kann man vielleicht einmal erklären, was die Zinsen da gemacht haben.
Ja gut, die Zinsen sind halt sukzessive gestiegen, ja, bis zum Jahr der Finanzkrise. 2008 war ja die Finanzkrise. Und dann sind der gesamte, ja, wie soll man sagen, Kapitalmarkt ist quasi eingefroren. Keiner Bank mehr getraut. Hier in Deutschland hat man das gesehen, dass der Mittelstand ein Finanzierungsproblem hatte. Es wurden keine Kredite mehr herausgegeben, einfach weil alle Banken ja quasi eingefroren sind. Das, was sehr wichtig ist, ist ja der Interbankenmarkt. Eine Bank alleine hat ja heutzutage keine Bedeutung mehr, sondern ist ja immer nur, man leiht sich ja quasi alles. Und wenn du zum Beispiel auf großen Immobilienprojekten bist, wie zum Beispiel, ich habe verschiedene Infrastrukturprojekte betreut in der Bank und dann die halt Multimillionen oder Milliarden sind, das wird dann auch immer in kleine Scheibchen aufgeschnitten und jede Bank kriegt so ein bisschen, um das Risiko zu streuen. Und daran siehst du, dass alle irgendwie miteinander verwoben sind. Und das war ja dann im Jahr der Finanzkrise so, dass sich keiner mehr irgendeiner anderen Bank vertraut hat durch die Pleite von Lehman Brothers. Und dadurch ist der Kapitalmarkt halt eingefroren, es gab kein Kapital mehr. Und die EZB oder auch die amerikanische Fed haben halt so langsam den Zins runtergebracht, dass es attraktiver wird, also den Leitzins runtergebracht, dass es attraktiver wird für die Banken, sich Geld zu leihen und somit wieder mehr Geld in den Markt kommt und Kredite vergeben werden und dass das Ganze wieder ein bisschen liquider wird.
Ja, okay, also es war quasi ein Mittel, die Zinsen dann zu senken, um dem Crash quasi
entgegenzuwirken,
um wieder Geld in den Markt zu bringen, damit überhaupt wieder investiert werden kann. Mhm. Was dann ja auch logischerweise rückwärts betrachtet ein super Zeitpunkt war, dann beispielsweise in Immobilien, also die Preise waren natürlich unten irgendwie, also man hat wieder dafür gesorgt, dass man irgendwie investieren kann auch.
Auch in ganz anderen Sektoren, also ich meine, du hast ja überall Booms quasi, sowohl am Aktienmarkt als auch die Startup-Branche, du sprichst auch immer mehr von Unicorns und solchen Dingen. Und Immobilien. Also Immobilien sind ja nicht so ein einzelnes Asset, das einen Wert gewonnen hat, sondern auch ganz viele andere drumherum.
Ja, genau. Und jetzt müsste man noch denken, weil das auch davor passiert war. Also nach dem Crash waren dann irgendwie die Leitzinsen sehr, sehr niedrig.
Ja.
Und jetzt müsste man die doch eigentlich wieder sukzessive steigen erhöhen, lassen, um wieder ein Instrument in der Hand zu haben, wenn es wieder crasht, dass ich sie wieder senken kann.
Mhm.
Hat man aber nicht.
Hat man bisher nicht, ja. Weil man, ich vermute mal, erstens mal zu viel Angst hat, dass es dann irgendwie direkt wieder die Märkte irgendwie... verlangsamt und du hast natürlich ein Schuldenproblem. Dann, also in Deutschland wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir höhere Zinsen hätten, weil derzeit verschuldet sich ja der Staat und kriegt quasi Geld geschenkt. Also die Zinsen, die der deutsche Staat an seine Schuldner bezahlt, sind ja negativ. Ja. Das heißt, er hat alles...
Je mehr Schulden, desto mehr Geld bekommt er eigentlich.
Genau, und das heißt, es ist eigentlich... Also es gibt null Incentive oder irgendwie Motivation, weniger Schulden zu machen für den deutschen Staat. Anders sieht es mit anderen Ländern in der Europäischen Union aus, zum Beispiel Griechenland, Italien, also die haben deutlich höhere Zinsen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich würde mal um die 3-4% sagen,
was relativ wenig ist. Weil bei denen das Ausfallrisiko vermeintlich höher ist, deshalb haben sie immer noch echte Zinsen und deshalb kumulieren sich bei denen eher Schulden. Für die wäre es eigentlich tatsächlich...
So sieht's aus. Ich meine, dieses Risiko ist ja auch schlagend geworden. Also du hast ja ein Risiko, sprich, dass irgendwas passiert und es kann ja eintreten. Ja. Und das ist in Griechenland ja eingetreten. Es gab Schuldenschnitte, das bedeutet... Investoren in griechische Schulden, also Anleihehalter von griechischen Staatsanleihen, wurden quasi enteignet. Und deswegen, um diesem Risiko halt vorzubeugen oder um für dieses Risiko belohnt zu werden, sagen wir mal, weil im Endeffekt ist Rendite ja nichts anderes dafür als eine Bezahlung für die Bereitschaft, Risiko zu tragen, hast du halt höhere Zinsen dort. Und wenn jetzt die Leitzinsen ansteigen würden, dann würden wir zwar in Deutschland ein bisschen mehr zahlen für unsere Schulden, aber in den Ländern halt entsprechend auch deutlich mehr. Also das könnte ein Grund sein, zumindest ist das der Grund, der in den Medien immer proklamiert wird. Ja. Aber wie gesagt, wir sprechen von Glaskugel. Ich kenne mich damit auch nicht hundertprozentig oder ich beschäftige mich da auch nicht täglich mit, weil ich, wie gesagt, passiv investiere einfach rein und fertig.
Ja. Ich bohre trotzdem noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Klar. Also, weil genau das ist, ich glaube im Übrigen, dass das auch niemand wissen kann.
Nee.
Also vielleicht Frau Lagarde, die eine Idee hat, was vielleicht passiert, aber...
Wobei die auch sehr politisch getrieben sind meistens. Was ja in der Vergangenheit eigentlich sollten Zentralbanken ja unabhängig vom politischen System funktionieren. Aber wenn du mittlerweile die Drehtür zwischen Politik und diesen Institutionen siehst, dann weißt du auch, dass so unpolitisch ist das nicht.
Was ja total Sinn macht, ne? Also weil das ja die ganzen wirtschaftspolitischen Bemühungen um die unterschiedlichen Länder und Akteure irgendwie in diesem ganzen europäischen Markt, die dann so krass beeinflusst werden von dieser Entscheidung, ist ja irgendwie klar, dass das miteinander verwoben ist und nicht völlig losgelöst sein kann. Ja.
Das ist klar, aber auf der anderen Seite sollte ja die Finanzmärkte auch irgendwie unabhängig von politischen Schwankungen sein, oder? Ich meine, gut, in Europa haben wir halt den Vorteil, dass wir halt föderal sind oder so, aber wenn du zum Beispiel siehst, wie die Fed in den Vereinigten Staaten nach dem Rhythmus, nach dem Politikrhythmus tickt, weiß nicht, ob das so gut ist, aber wie gesagt, hab da keine Meinung zu, aber ich glaube, wir haben dich gerade unterbrochen, Marco, du hast eine Frage.
Nee, absolut spannend. Genau, einfach nach vorne gerichtet jetzt. Also was wird mit den Zinsen passieren? Ich meine, man denkt ja irgendwie so, eigentlich müssten die Zinsen jetzt mal wieder hochgehen. Wenn aber es in irgendeinem Crash, irgendeine vielleicht Bankenkrise oder irgendetwas gibt, dann muss ich eigentlich Zinsen noch weiter senken. Das kann ich kaum. Was glaubst du, wohin entwickeln sich die Zinsen?
Ja. Also die Frage ist ja so Richtung Negativzinsen, ne? Also ob die Zinsen negativ werden können.
Ist das möglich? Genau, ist mal eine
verschiedenste
Frage.
Banken machen das schon, also dass du auf deine Einlagen Negativzinsen bekommst. Das heißt, wenn du Geld irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Girokonten betrifft oder bestimmt Girokonten, ja. Es gibt einen Broker, zum Beispiel Flatex, der hat jetzt Negativzinsen für Geld, was dort liegt. Also wenn du was auf dein Verrechnungskonto überweist und das noch nicht investiert hast, zahlst du dort Negativstrafzinsen. Da könnte theoretisch die Entwicklung hingehen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt keine Glaskugel, aber es sieht alles so aus, als würden an verschiedenen Stellen jetzt mal Negativzinsen getestet werden. Und dann wird sich das ganze System halt irgendwie umkippen. Und dann bekommt ihr irgendwann Geld dafür, dass ihr Geld leiht, um eine Immobilie zu finanzieren.
Was macht das, wenn das wirklich passiert? Also wenn jetzt, lass uns sagen, irgendwann haben wir wirklich minus 2% Leitzins, so das schlägt dann irgendwie auf die Zinsen durch, die ich wirklich bei den Banken bekomme. Das heißt, wenn ich Geld auf mein Girokonto lege, wenn ich als Unternehmer Geld auf dem Konto habe, dann zahle ich Strafzinsen. Ich habe eigentlich eine Riesenmotivation, das zu investieren. Ja, das heißt, es gibt mehr Geld, die in Investitionen fließen. Wenn ich mir Geld für eine Immobilie leihe, kriege ich quasi einen Renditezuschuss, wenn man so möchte, oder?
Muss ich weniger zurückzahlen?
Ja, ich muss quasi weniger zurückzahlen oder kriege ich zusätzliche Rendite, mit der ich zusätzlich tilgen kann. Das ist eigentlich abstrus, aber würde funktionieren?
Theoretisch würde es funktionieren. Also in der Praxis auch. Ich meine, was wäre der Effekt? Der Effekt wäre vermutlich genau derselbe, wie was bis jetzt passiert ist, zwischen 2007 und jetzt. Die Preise würden einfach steigen. Genau. Ja, du musst einfach mehr bezahlen, weil derjenige, der dir jetzt das Haus verkauft, kann dir ja sagen, naja, du zahlst ja schon mal gar keine Zinsen an die Bank, deswegen lege ich dir jetzt mal, keine Ahnung, 2-3% auf den Kaufpreis oben drauf.
Und ich muss ja jetzt Zinsen. Und ich muss ja jetzt Zinsen bezahlen. Ich habe das Geld für den Hausverkauf bekommen und jetzt muss ich ja Strafzinsen bezahlen. Genau. Die brauche ich auch noch von dir.
Genau. Ja gut, aber ich sage, deswegen zahle ich jetzt weniger für das Haus, damit du weniger Strafzinsen bezahlen musst.
Das wäre eine Argumentation. Mal gucken, ob,
Ich befreie dich von der Last des Geldes. Du bekommst nicht so viel von mir.
Das ist gar nicht so schlecht. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung zu sehen.
Und es ist wirklich der Punkt, ne? Man hat ja künstlich diese 0%, also auch in diesem Diagramm ist quasi, das nähert sich 0 so und jetzt ist Ende. Ja. Okay, was passiert jetzt? Aber wenn man es weiterdenkt, im Prinzip kann das halt sich schon beliebig weiterentwickeln. Ja. Ne?
Also ich meine, ich habe das auch in der Bank viel mitbekommen. Ich meine, gerade in der Vergangenheit war das Thema, also sagen wir mal so, vor 5 Jahren hätte noch niemand über Negativzinsen gesprochen. Da hieß es immer um das Thema, wir machen jetzt ein Forward-Darlehen oder sowas oder wir schreiben uns die Zinsen jetzt fest für unser Eigenheim, damit wir in 3 Jahren, wenn der Kredit ausläuft, noch den heutigen Zins bekommen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ein Thema ist. Ihr steckt da bestimmt mehr drin. Aber ich höre da nicht mehr so viel davon. Und mittlerweile kommt so das Thema Negativzinsen so langsam ins Gespräch. Und die Leute finden sich so langsam ein bisschen damit ab. Von daher würde ich mich jetzt nicht wundern. Also wenn da jetzt tatsächlich sowas kommen würde.
Wir haben gerade gestern von einem Immobilieninvestor gehört, der hat von seinen Banken gehört, die müssen jetzt erstmal die IT-Systeme alle prüfen. Ob das überhaupt geht, dass der Zins negativ ist, dass das Feld überhaupt die Eingabe annimmt, dass da jetzt ein Minus steht. Das
ist jetzt, wir von 1999 auf 2000 umgestiegen sind, hatten auch alle Angst, jetzt stürzen alle Computer ab.
Damals ist nichts passiert, wer weiß jetzt bei Negativzinsen.
Ja gut, das kann man ja sukzessive anpassen. Im Notfall bleiben wir halt erstmal bei Null. Aber ich meine, was auch so ein Effekt sein kann, was man ja schon, ich meine, ich habe das auch in der Bank gesehen, dass Investmentfonds extremen Investitionsdruck bekommen mittlerweile. Also die haben halt super viel Kapital, müssen das in irgendwas investieren. Und so aus Fondsperspektive hast du sogenannte IRR, also so eine interne Rendite, die du erzielen willst. Und du sagst, das ist so mein Threshold, ich will mindestens X% haben. Ja. Und wir haben das halt in der Bank verstärkt erlebt, dass halt so die Fonds runtergegangen sind mit ihrer Rendite, was sie halt verlangen, einfach weil sie nicht mehr genug Investitionsobjekte bekommen haben, egal was es jetzt ist. Und ich meine, man sieht das selber ja auch irgendwie im Venture-Capital-Bereich, dass du immer mehr, also dass die Funding-Runden immer größer werden, die Startups bekommen immer mehr Geld, ob das Businessmodell jetzt gesund ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Das heißt, ich denke, auch mit Negativzinsen hast du ja ein Incentive, wie du ja schon gesagt hast, dass du das Geld auf jeden Fall investieren musst. Aber die Frage ist, gibt es denn genug Projekte zu investieren? Also wenn der Unternehmer jetzt viel Geld auf dem Konto hat, kann er denn jetzt auch in was investieren? Hat er ein neues Projekt? Und wenn er keins mehr hat, dann muss er sich was überlegen, was eventuell vielleicht sogar riskanter ist. Von daher könnte das halt so die Instabilität der Märkte provozieren, ne?
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage. Glaubst du an irgendwo eben eine sehr große Instabilität, an die berühmte Blase, die jetzt irgendwo platzt? Sei es in Immobilien, sei es bei Startups oder
Ihr pusht mich ziemlich weit in die Glaskugel rein.
Ja.
Nein, also wir kriegen häufig Fragen, so nach dem Motto, ja, oder auch Kommentare einfach so dahingestellt, so, jetzt lohnt sich nicht zu investieren, es knallt doch sowieso bald, weil XYZ und jetzt füge irgendeinen Namen von irgendeinem Crash-Guru ein und es gibt immer einen, also es gibt immer Beispiele, selbst seit 2009 gibt es Leute, die Bücher rausgebracht haben, wo gewarnt wurde, dass jetzt der Crash kommt und 10 Jahre lang kam jetzt kein Crash.
Irgendwann haben sie recht.
Hat irgendeiner recht.
Genau. Und ich meine, von daher, du fragst mich, ob ich jetzt irgendwas sehe, was halt so ein Crash provozieren könnte. Kenne ich mich nicht genug mit aus, aber ja, es wird definitiv einen Crash geben. Die Frage ist halt nur, wann. Ja. Und wer jetzt die letzten 10 Jahre darauf gewartet hat, dass ein Crash kommt, der hat extrem hohe Opportunitätskosten. Ja. Was bedeutet, dass er vermisste Rendite hat. Also wenn der jetzt 10 Jahre lang das Geld auf dem Konto hat und gehofft hat, hoffentlich kommt jetzt der Crash.
Und dann steigt
der war leider enttäuscht. Ja. Und vielleicht steigt er jetzt ein und morgen kommt dann doch der Crash.
Ja,
also,
ja, ja, ja.
Von daher, also dieses Thema typisch Markttiming, ja, also ja, zu versuchen, Zinsen vorherzusehen, Wirtschaftslage, Crash vorherzusehen, ist, da, so, ist riskant, also, ja. Und funktioniert auch selten.
Ja, haben wir uns, glaube ich, auch von verabschiedet. Also Markttiming, auch gerade bei Immobilien, das, was wir auch erzählen, da geht es eben nicht darum, zu sagen, okay, ich kann ich jetzt in München kaufen, anstatt, das wäre Spekulation.
Genau.
Eine Immobilie muss sich anders rechnen, so. Aber genau, also nach vorne gerichtet, das Investitionsklima für Immobilien, also wenn ich jetzt, was kann mir passieren, wenn die Zinsen steigen, dann habe ich ein gewisses Zinsänderungsrisiko quasi beim Immobilieninvest. Würdest du dich jetzt noch, fühlst du gut, du investierst quasi indirekt in Immobilien, fühlst du dich gut mit Immobilieninvestments von jetzt an in die Zukunft gerichtet oder würdest du jetzt irgendwo die Reißleine ziehen?
Also ich bin, wie gesagt, überhaupt nicht der Typ für das Thema Immobilieninvestment. Also ich weiß nicht, also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt mit Leuten aus dem Umfeld spreche, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die mir dann sagen, ach, hätte ich doch damals vor, keine Ahnung, 30 Jahren doch einfach mal mehr Immobilien gekauft. Oder damals habe ich mir diese und jene Wohnung angeguckt, die hat damals so viel gekostet, heute ist sie 10-mal so viel wert und so. Im Nachhinein ist sowas immer ziemlich einfach zu beurteilen. Wenn ich nämlich im Nachhinein gucke, dann hätte ich auch vor 30 Jahren in Aktienmärkte investieren müssen. Das ist nämlich genauso gestiegen. Von daher ist, was im Nachhinein so einfach ist in die Zukunft gerichtet, kann man halt einfach nichts sagen. Ja, ich meine, es gibt die einen, die sagen Immobilienblase, weil du hast so große Wachstumsraten in Deutschland gehabt in der Vergangenheit. Ich meine, in Berlin siehst du überall die Schriftzüge, meine Miete ist nicht deine Altersvorsorge oder sowas. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du es mal mit anderen Großstädten in Europa vergleichst, mit London und Paris, wo ich auch gewohnt habe, wo ich auch Mieten bezahlt habe, dann ist das hier in Deutschland lächerlich. Ja? Also was heißt lächerlich? Es ist definitiv geringer. Und die Frage ist jetzt, auf der einen Seite gibt es das Lager, die sagen, Deutschland ist total unterbewertet, wie große Investmentfonds. Ich glaube, KKR ist in Berlin eingestiegen mit einem großen Immobilienportfolio. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die nach Crash rufen. Und irgendwo ist die Wahrheit so dazwischen.
Welche Nachrichten liest du? Also was lässt du an dich ran, um dir dein Bild zu machen?
Über die Aktualität?
Ja.
Es ist immer recht schockierend, aber ich sag eigentlich gar nichts. Ja. Also ich informiere mich überhaupt nicht. Ich habe verschiedene Newsletter, branchenspezifische Newsletter, die mich interessieren. Und das war's. Aber so News, keine Ahnung, Terror oder so, was, wenn da sowas große Dinge passieren, dann bekomme ich das über mein Umfeld mit.
Ja.
Oder halt mal im Radio, wenn da irgendwie ein Taxi sitzt oder sowas. Aber da informiere ich mich eigentlich überhaupt nicht.
Keine Nachrichten-App auf dem Handy?
Überhaupt nicht. Und auch keine, nicht irgendwie Push oder auch keine börsenrelevanten Dinge oder so. Interessiert mich eigentlich nicht. Ich wurde vor kurzem gefragt, also letzte Woche, wo ich den DAX 2020 sehe. Und dann musste ich halt erstmal fragen, wo er heute steht.
Okay.
Ich habe keine Ahnung. Ich verfolge das auch nicht. Spielt auch keine Rolle, ehrlich gesagt. Also für meine Anlage.
Ist total interessant, weil du dich sehr, sehr gut auskennst und total prominent in diesem Thema unterwegs bist und trotzdem für dich gesagt hast, ist alles toll. Es ist ein tolles Hobby, sich damit zu beschäftigen. Ich bin sehr interessiert. Am Ende habe ich mir 3 ETFs rausgesucht, da fließt jeden Monat derselbe Betrag rein, end of story. So. Ja. Und das durchhalten und damit ist eigentlich alles gut.
Ich meine, gerade wenn du in dieser Finanzblogger-Szene unterwegs bist, hast du ja viele aktive Investoren und dann hast du auch so ein Bild im Kopf, so dass alle, die irgendwie Geld anlegen, so super geil drauf sind, die nächste gute Aktie zu finden.
Ja,
so.
Ja,
aber die Wahrheit der Bevölkerung ist ja eigentlich so, die interessiert das ja nicht. Ja. Und dann ist es eigentlich gut, wenn man so vorlebt und zeigt, guck mal, du brauchst ein Depot mit 3 Positionen, kannst es auch mit 2 oder sogar mit 1 machen.
Das war's.
Und das war's, genau. Und ich denke, wenn das jeder so begreift, dass du es so einfach machen kannst und nicht so dicke Aktenordner brauchst und davon einen ganzen Schrank voll an Papieren und Versicherungsdokumenten und solchen Dingen, dann wäre eigentlich schon viel getan.
Ja.
Dann würde die Finanzbranche zwar viel, viel weniger Provisionen kassieren,
aber
die Leute haben es mehr in der Tasche.
Wirklich, wenn du dir jetzt den Anfang 20-Jährigen vorstellst, der ins Berufsleben startet, wenn der jetzt das tut, was du gesagt hast, also leg die richtige Sparquote fest, anderes Konto, leg fest, was du von Gehaltserhöhung auf dieses Konto machst und das Geld geht in MSCI World ETF und das war's. Du bist in einer
Stunde... Mach Kopf runter, fokussier dich auf deinen Job.
Und zwei, okay, ja, und was...
Haftpflicht, berufsunfähig, kranken und dann bist du eigentlich...
Und dann bist du nach einer Stunde, sinngemäß, bist du fertig mit dem Thema Finanzplanung und dann kannst du exekuten. Ne?
Es klingt halt zu einfach, um wahr zu sein, deswegen fuchsen sich die Leute halt ein bisschen rein oder haben halt Angst und machen gar nichts.
Und kann man sagen, dass das von dir und Finanzfluss eine Mission ist, dass das...
Ja, auf jeden Fall.
Was
auf jeden Fall. Also wir wollen das Thema halt so, wir wollen halt immer zeigen, dass es super einfach ist. Also es ist nicht so kompliziert ist. Und ich meine, vielleicht ist mein Background da ein bisschen störend dahingehend, weil ich mich immer schon mit dem Thema beschäftigt habe.
weil du dich wirklich dafür interessierst.
Ja, ist halt so, weil ich mich wirklich dafür interessiere, was vielleicht ein bisschen, also für viele Leute absurd erscheint, aber wenn wir dann halt so zeigen, wir haben echt so ein super, also selbst so ein super einfach strukturiertes Portfolio und dann investieren wir noch ein bisschen P2P-Kredite oder experimentieren mal rum mit Kryptowährungen oder so, aber das ist halt alles Hobby.
Wie viel Prozent liegt in P2P? Oder?
Also P2P, ich habe es mal vor kurzem ausgerechnet, waren so um die 3%. Also okay. Es schwankt immer so zwischen 3 und 5. Dann ja. Mache ich mal gelegentlich ein bisschen was rein, dann lasse ich mal ein Jahr liegen und mache gar nichts.
Ja.
Aber genau, das ist so ein Prozentsatz her.
Wie sieht Finanzfluss in 5 Jahren aus?
Also,
nochmal die Glaskugel.
Ja, also in 5 Jahren. Ich kenne die Hochrechnung jetzt nicht mehr. Du kannst ja so Hochrechnung machen, wie viel Abos du in 5 Jahren hast. Aber keine Ahnung. Also wir wollen weiterhin, wir wollen jetzt auf 2-wöchentlich umsteigen. Das heißt, ich hoffe, dass wir dann auch nochmal ein bisschen weiter wachsen, ein bisschen mehr Leute. Also 2-wöchentlich, wie 2 Videos pro Woche. Genau. Dass wir dann noch ein bisschen weiter wachsen. Wir wollen eine Webseite bauen oder wir sind dabei, eine Webseite zu bauen mit verschiedensten Rechentools auch, so wie ihr das für den Immobilienbereich macht, wo wir halt einfach mal so, ja, Zinseszins berechnen, was halt so eine exponentielle Sache ist, was man im Kopf halt schwierig nur berechnen kann. Keine Ahnung, solche Dinge wie Humankapitalrechner, irgendwelche Tools kaufen oder mieten, wollen wir auch mal so eine Art Bierdeckelrechnung machen, also so wirklich so einfach wie möglich. Podcast launchen, ja, so viele Kanäle wie möglich, um eine große Community zu erreichen.
Ja, wir wünschen von Herzen viel Erfolg.
Dankeschön. Dass
ihr mit der Mission viele, viele Menschen erreicht.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.